Bei Anruf
Wein.
Der Weinfreunde-Podcast.
Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Heute dreht sich alles um Wein und Marketing und um ein Weingut, das beides so ungewöhnlich verbindet wie kaum ein anderes in Deutschland. Der pfälzische Familienbetrieb Emil Bauer setzt nicht nur auf Riesling und Co., sondern auch auf Rebsorten wie Chenin Blanc, Carménère oder Nebbiolo. Aber nicht nur das sorgt bei Weinfreunden für Aufmerksamkeit, auch Weinnamen wie »Das schönste Schenken ist das Einschenken von Grauburgunder« oder »If you can't be happy, at least you can be drunk with my Noir« bleiben in Erinnerung. Michael und ich wollten von den Brüdern Martin und Alex Bauer wissen, wie Tradition und Provokation zusammenpassen und was gutes Marketing im Wein heute leisten muss. Und könnt ihr vielleicht auch noch eine Kleinigkeit leisten? Bewertet und folgt doch bitte bei Anruf Wein, nehmt an unserer Umfrage in den Shownotes teil und besucht gerne weinlakai.de für meine Weinseminare. Danke sehr. Also, bleibt mal dran, wir fangen direkt an. Lieber Alex, lieber Martin, herzlichen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen.
Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen in der Pfalz.
Da sind wir immer gerne.
Ja, da sind wir immer gerne. Wir sind hier beim Weingut Emil Bauer. Und bevor wir jetzt hier in unser eigentliches Thema, nämlich Weinmarketing oder Wein und Marketing einsteigen, würde ich euch erstmal bitten, was zum Weingut Emil Bauer zu erzählen und vor allem auch, was so eure Rollenverteilung angeht, denn es ist eine weitere Folge, das muss man ja auch mal sagen, wo wir es mit Geschwistern im Weinberg zu tun haben. Wir waren jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit bei den beiden Schwestern von Meyer-Näkel. Wir waren aber auch schon bei den Ringsbrüdern und bei Burggarten an der Ahr. Also es ist auch so ein Thema, was sich ein bisschen durchzieht. Deswegen interessiert uns natürlich auch so ein bisschen, ja, wie ihr eure Aufgaben verteilt.
Bei uns ist es immer ganz, ganz klassisch aufgeteilt. Wir führen jetzt, ich sag mal, seit knapp 12 Jahren das Weingut zusammen. Und ja, die Oma hat quasi immer so einen Spruch geprägt, unser Betrieb kann einen Faulenzer verkraften, das bin ich. Ich bin der, der draußen nicht mal rumtingeln darf, der den Vertrieb machen darf,
ins Marketing.
Und Alex macht quasi den Wein und die Weinberge. Und so ist es bei uns ganz, ganz klassische Rollenteilung. Und ich war gar nicht quasi vorgesehen fürs Weingut, weil in der Landwirtschaft ist es ja so, der Ältere kriegt den Betrieb und der Jüngere darf dann quasi studieren gehen. So war das bei uns eigentlich auch. Und dann haben wir uns knapp 15 Jahren in Südafrika getroffen. Er hatte quasi immer überwintert in Südafrika. Ich war durch Zufall für ein Fotoshooting unten. Und dann war es das so eigentlich so eine, aus einer Sufflaune heraus, haben wir dann mit beschlossen, wir könnten das Weingut auch zusammen machen.
Also du warst schon gar nicht mehr...
Ich war gar nicht geplant fürs Weingut.
Okay, alles klar. Also du hattest auch schon einen anderen Weg eingeschlagen.
Ich hatte ja ganz klar BWL studiert und war in, ich sag mal, ja, Werbeagenturen in der Automobilindustrie unterwegs und war fürs Weingut, ja, wie gesagt, der Oma auch da wieder... ich war zu teuer fürs Weingut, genau. Ja. Und die Oma hat immer gesagt, oh, wenn der Kleine im Betrieb ist, ihr seid in 2 Jahren bankrott. Das ist jetzt 12 Jahre her, wir sind immer noch nicht bankrott. Uns gibt es immer noch, von dem her, es ging alles gut.
Ja, ganz im Gegenteil. Ihr habt ja eine phänomenale Entwicklung eigentlich in den vergangenen Jahren hingelegt. Ne? Aber nochmal kurz Südafrika. Du hast da so ein bisschen weise, milde gelächelt, als er dann sagt, du hast da überwintert. Warst du jetzt nicht die ganze Zeit am Strand gelegen, oder?
Nein, nicht wirklich. Also im Endeffekt nach dem Studium, also typischer Ausbildung, also ich habe klassische Küferausbildung genossen bei renommierten Betrieben in Württemberg bzw. in der Pfalz. Dann traditionelles Studium in Geisenheim. Mhm. Und nach dem Studium bin ich dann nach Südafrika, um, ich sag mal, den Horizont zu erweitern, also neue Kenntnisse zu bekommen, beziehungsweise, ja, was macht die neue Weinwelt im Endeffekt auf der Südhalbkugel? Und das war dann, ich sag mal, ja, das war tipptopp. Der Betrieb war grandios. Ich konnte viel lernen. Ich hatte viel Zeit, um nachzudenken, zum Vordenken, beziehungsweise überdenken. Was kann ich aus dieser Erfahrung, was ich auf der Südhalbkugel gelernt habe, im Endeffekt mit nach Hause bringen und durch eine, also ja, spontane Werbeaufnahme von meinem Bruder, von seiner Agentur, trafen wir uns in Südafrika. Und dann, also ich war während der Arbeit, er kam mittags auf den Betrieb, dann haben wir gesagt, okay, im angeschlossenen Restaurant. Wir essen zusammen Mittag.
Eine Flasche Wein geht, haben wir beschlossen.
Aus einer Flasche wurden dann ein paar mehr. Umso geselliger wurden dann auch die Gespräche. Also nach dem Mittagessen ging ich leider nicht mehr arbeiten. Aber im Endeffekt, es fruchtete. Und ich sag mal, ja, das war so der erste Meilenstein beziehungsweise die erste Erkenntnis für den Betrieb oder für den Betrieb zu Hause, dass wir zusammen den Betrieb weiterführen wollen.
Aber das hört sich ja jetzt erstmal so nach einem ganz guten Plan an, aber die Geschichte haben wir auch schon häufiger gehört. Ihr habt das ja, sage ich mal, auch deswegen nicht zu zweit gemacht wahrscheinlich, weil nicht so wirklich klar war, ob das dann auch für beide reicht, für beide Familien dann wahrscheinlich ja auch reicht. Genau. Also ihr habt ja dann irgendwie wahrscheinlich auch einen Plan geschmiedet, wie ihr das irgendwie hinkriegen wollt, oder?
Ich sag mal, das ist so, ich sag mal, wirklich ein Thema, weil, ich sag mal, der Betrieb wurde die ganze Zeit geführt von meinem Vater und seinem Bruder zusammen. Das heißt, wir haben dann quasi vom Onkel, der auch Kinder hatte oder Kinder hat, und aber die kein Interesse, ich meine, es ist und bleibt Landwirtschaft, machen wir uns nichts vor. Ja. Mit dem Winzerkönig im weißen Hemd hat es, ich sag mal, relativ wenig am Hut. Und haben dann quasi den Onkel ausbezahlt, die 50%, und wieder in eine Familienlinie gebracht. Allerdings, ich glaube, was uns, ich sag mal, unterscheidet von vielen, wir hatten einen Plan, wir hatten eine Strategie. Und haben uns wirklich, ich sag mal, anhand dieser, ich sag mal, Strategie, anhand dieser Plan, dieses Plans wirklich entlang gehangelt und quasi immer weitergemacht. Und ich glaube, das war letzten Endes wirklich, ich sag mal, auch der Erfolg. Ich meine, uns gibt's so, wie es uns heute gibt, ich sag mal, seit knapp 10 Jahren, und haben wir schon, einiges bewegt in den 10 Jahren. Wobei man aber auch sagen muss, dass die alte Generation, wir haben zum Beispiel Cabernet Sauvignon oder Merlot oder Cabernet seit knapp 40 Jahren, auch da schon, ich sag mal, weit voraus war der Zeit. Ich sag mal, vor 40 Jahren war das undenkbar, Cabernet Sauvignon zu pflanzen in der Pfalz. Und das war damals noch alles im Versuchsanbau. Wir haben da quasi, ich sag mal, dran angeknüpft. Wir haben, ich sag mal, viel verändert, weil, ich sag mal, als wir den Betrieb übernommen hatten, wir wurden groß quasi mit Privatkunden, aber die starben uns, ich sag mal, quasi unter den Fingern weg oder unter der Hand weg. Ich habe mehr, ich sag mal, Trauerkarten geschrieben am Anfang als Willkommen im Club Karten. Und wir hatten bis vor 10 Jahren weder einen Gastronomiekunden, weder einen Kunden aus dem Handel, noch sonst irgendwas, und haben das dann quasi einmal komplett gedreht.
Ich muss jetzt aber einmal noch auf diesen Südafrika-Moment zurückkommen. Was war denn der entscheidende Satz, die entscheidende Idee vielleicht, die gesagt hat, ja, jetzt machen wir es zusammen, weil ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger.
Das schon, ausschlaggebender Punkt war, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte immer 3 Koffer im Auto. 2 kleine, 1 großen. Es ist jetzt, ich sag mal, 15 Uhr. Ich konnte euch früher um die Uhrzeit noch nicht beantworten, wo ich heute übernachte, geschweige denn in welcher Stadt ich bin. Wir hatten zum Beispiel einen ganz, ganz großen Handyhersteller aus Finnland gewonnen, weltweit.
Gibt's ja auch richtig viele dann aus Finnland.
Genau. Und auf alle Fälle wurde ich da, ich sag mal, mitten in der Nacht wach. Es war taghell, es wurde gar nicht wirklich dunkel. Ich wusste weder, wo ich bin, noch wie viel Uhr es ist. Und dann habe ich gesagt, so, und irgendwann kannte ich jedes Tür das besser als meine Frau. Dann habe ich gesagt, Schluss, aus, fertig, es muss sich irgendwas ändern. Und dann war das, ich sag mal, das Thema Wein hatte mich schon immer irgendwie fasziniert. Aber das Thema Wein und Marketing, das gab es an sich so in der Form noch nicht.
Da gab es ja dann schon so einen Vorreiter.
Genau.
Gar nicht so weit weg von hier, glaube ich, genau. Halbe Stunde in der Stadt. Markus Schneider, kann man ja auch mal sagen, gibt es auch eine Podcast-Folge mit ihm. Der war dann auch eine gewisse Inspiration für euch?
Das mit Sicherheit. Und ich meine, das muss man neidlos anerkennen. Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir sind. Ohne ihn wäre, ich sag mal, der deutsche Wein und der Pfälzer Wein auch nicht da, wo er momentan ist. Wir haben, ich sag mal, ein paar Sachen anders gemacht als Markus. Und wir haben, ich sag mal, lange überlegt, was können wir machen, in welche Nische gehen wir. Ich sag mal, wenn man an das Thema zum Beispiel Riesling denkt, geht man eher bei uns, ich sag mal, Richtung Mittelhart. Wenn man ans Thema, ich sag mal, Rote Burgunder denkt, ist man eher Richtung französische Grenze da. Und ich sag mal, wir haben für uns eine Nische gesucht. Das war, ich sag mal, einmal das Thema Etiketten, aber gleichzeitig auch das Thema Nachhaltigkeit mit Rebsorten, die bei uns nicht heimisch sind. Das war uns, ich sag mal, ganz, ganz wichtig. Ich hatte es vorhin schon mal erzählt. Wir haben so einen Ansinn, wir sind seit knapp 10 Jahren Fair and Green zertifiziert. Bei uns geht es, ich sag mal, komplett um das Thema Nachhaltigkeit bzw. CO2-Neutralität. Aber was uns ganz wichtig ist, wenn Alex und ich die Welt verlassen, möchten wir die Welt ein Stück, wirklich nur ein Müh, besser zurücklassen, als wir sie vorgefunden haben. Wenn es jeder tut von uns, auch ihr, dann reicht es noch für die nächsten 100 Generationen, ohne dass irgendwie ein Problem auftritt. Und das ist uns, ich sag mal, ganz, ganz wichtig. Und deshalb, ich gehe davon aus, ich meine, ihr habt es jetzt, ich sag mal, dieses Jahr gesehen über Sommer, das Thema Wasser, das Thema Sonnenintensität, die Sonneneinstrahlung. Ich sag mal, wir hatten, ich sag mal, unsere weißen, ich sag mal, heimischen Rebsorten, die sind teilweise verbrannt am Stock. Die haben Sonnenbrand bekommen. Da holt ihr auch nichts mehr raus zum Pressen. Aber ich sag mal, unsere italienischen oder französischen Rebsorten, die strecken die Fühler in die Sonne. Da kann es momentan noch gar nicht genug Sonne sein. Und von dem her, ich glaube, dass es der richtige Weg für die Zukunft ist.
Ja, es sind über 20 Rebsorten, nicht deutscher Herkunft, die ihr habt. Du kannst ja vielleicht mal kurz sagen, welche es sind und wie ihr die auswählt. Weil da sind ja jetzt ein paar dabei, die als echte Überraschungskandidaten durchgehen würden. Ne?
Also ist gerade im speziellen Bereich, im Weißweinbereich, also durch Südafrika, also Chenin Blanc, wo wir also größere Parzellen haben, dann Semillon im Weißweinbereich, Viognier, alles im Endeffekt, also südlichere Gefilde, wie hier in der Pfalz heimisch. Und auch speziell dann auf unsere Böden irgendwo angepasste Rebsorte. Also Viognier liegt relativ kalkhaltige Böden. Bei uns im südlicheren Bereich von Nussdorf sind extreme kalkreiche Lagen. Und da passt eigentlich Chenin oder Viognier wie die Faust aufs Auge. Und deshalb operieren wir eher in dieser Richtung oder auch im Rotweinbereich Nebbiolo, Barbera, Sangiovese zum Beispiel. Also Nebbiolo, also das Piemont liegt im Endeffekt auf dem gleichen Längengrad wie Nussdorf in Anführungszeichen, nur etwas nördlicher. Ja. Aber zum Beispiel im Piemont, die operieren Höhenausgleich, also sie gehen eher weiter in die Höhe, aber irgendwo, wer im Piemont schon mal war,
ja, so hoch sind die Berge
in Argentinien. Ja. Also von dem her haben sie schon eigentlich topografisch irgendwo größere Probleme in der Zukunft. Also die richtige Typizität vom Nebbiolo geht auch in dieser Region etwas verloren. Also die werden kräftiger, die werden, ich sag mal, etwas opulenter oder alkoholreicher. Natürlich kann ich das irgendwo steuern mit dem Lesezeitpunkt, aber irgendwo brauche ich ein gewisses Reifefenster.
Klar, phenolische Reife. Ich kann
damit irgendwo auch nicht zu weit, also in die frühe Lese, weil dann ist es nicht mehr reif, dann schmeckt es gar nicht. Und deshalb haben wir uns entschieden dafür, diese Rebsorte eher in die nördlicheren Gefilde zu holen, um hier wieder irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal für unser eigener Betrieb, beziehungsweise auch visionärisch aktiv zu sein, um nächste Generation irgendwo Vorreiterrolle zu spielen. Was kann ich mit den Rebsorten bei uns in der Region erreichen?
Und wie viel, sage ich mal, Quäntchen Marketing hat da auch eine Rolle gespielt bei der Auswahl von so, sage ich mal, exotischen Rebsorten? Also weil dadurch macht man ja auch so ein bisschen von sich reden. Oder war das, weil von dir formuliert hört sich das jetzt eigentlich nur so an, als hättet ihr halt geguckt, wegen auch Klimawandel und tralala. Aber da hat doch bestimmt auch irgendwie so ein bisschen dein Einfluss mit eine Rolle gespielt, oder?
Also mit Sicherheit. Es gab vorher noch kein, ich sag mal, Pfälzer Carmenère oder Petit Verdot, Malbec, Sangiovese. Ich hatte es vorhin erwähnt, wir waren damals, ich sag mal, vor knapp 40 Jahren schon einer der ersten mit Knipsers zusammen, die, ich sag mal, Cabernet Sauvignon in Deutschland angepflanzt haben oder auch hier in der Pfalz. Und Marketing ist so ein ganz, ganz wichtiges, ich sag mal, war uns, ich sag mal, sehr, sehr wichtig. Wir wollten quasi die Pioniere sein, was diese Rebsorten angeht. Zum Beispiel Nebbiolo, die ersten 6-7 Jahre, da hing nicht mal der, ich sag mal, der Hauch von der Frucht dran, wo dann mein Vater schon gemeint hat, du guck mal nach, ob die euch die richtigen Reben verkauft haben. Da hängt gar nichts drin. Ja. Und ich meine, kannst du dir dann vorstellen, wenn ich sag mal, wenn dann die Family so komplett hinter dir steht, wenn da nichts drin hängt, das ist dann schon schwierig.
Ja. Ja, also im Endeffekt auch von, ich sag mal, ortsansässige Betriebe sind dann vorbeigefahren. Was haben die da gesetzt? Ja. Das sind doch keine Winger, das sind doch Unalachsrebe, wo die eigentlich vergaben. Ja. Da war wirklich tatsächlich bis zum vierten Stand ja noch nicht mal eine Beere. Gar nichts. Ui, ui, ui. Und dann fängt man dann selbst an zu können, was habe ich jetzt da gemacht? Warum habe ich jetzt die Sorte gepflanzt? Also ich pflanze nicht irgendeine Rebsort, um nichts zu erreichen, also nichts zu produzieren. Das funktioniert irgendwo nicht. Und dann nach Recherche und nochmal Telefonaten mit Italien hin und her. Also es braucht tatsächlich, habe ich selbst im Vorfeld auch nicht gewusst, natürlich Infos bei uns von Rebzüchtern oder gibt's auch nicht, weil die kennen sich mit den Rebsorten erst recht nicht aus. Also auch das Pflanzmaterial, das haben wir direkt von Italien dann bezogen. Aber die Italiener sind dann auch eher etwas vorsichtig mit Infos rausgeben. Und das war dann, also Nebbiolo bis zum vierten Stand ja, wenn du Glück hast, vielleicht mal ein Träubchen.
Tatsächlich.
Und ab dem fünften Stand ja wird es dann, also dann sieht es eher aus wie ein Weinberg mit Trauben.
Okay. Es sind aber immer noch homöopathische Mengen.
Wollte ich gerade fragen. Und jetzt ist besser geworden, aber...
Jetzt ist Homöopathie.
Okay. Immer noch. Okay. Und wie sieht die Perspektive aus? Was sagen die Italiener mittlerweile? Müsst ihr noch 5 Jahre warten und dann wird es richtig?
Also ich sage mal, die Qualität spricht für sich. Mhm. Also die Trauben, wo am Stock hängen, die sind halt wirklich, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, die sind extrem geil. Mhm. Also vom Ausdruck her, vom Extrakt, also sehr vielversprechend. Auch die späteren Weine, das sind also wirklich große Weine. Natürlich aber, ich nenne es ja in homöopathischer Menge.
Na gut.
Aber alles in Ordnung.
Dafür so. Top-Qualität. Und sag mal, du bist ja, sag ich mal, wirklich der Winzer, der Landwirt. Und dann kam jetzt nach Südafrika dein Bruder dazu als, ich sag's jetzt mal ganz despektierlich, Marketing-Heini. Gab's dann nicht dann auch mal irgendwie so Momente, wo du dann auch gesagt hast, so, jetzt reicht's aber auch mal irgendwie mit dem ganzen Marketing?
Ja, gut.
Doch so früh.
Entschuldigung. Ja, natürlich gibt es diese Streitpunkte oder ich sage mal auch, er sieht es eher etwas, ich nenne es jetzt visionärer. Also er sieht es schon viel weiter entwickelt. Meine Wenigkeit ist eher da etwas, ich nenne es jetzt vorsichtiger. Ich muss es auch produktionstechnisch dann so umsetzen, dass, ich sage mal, zum Schluss irgendwo was hinten rauskommt, was tatsächlich dann auch schmeckt, beziehungsweise mit der Stilistik, mit dem Sortencharakter etwas zu tun hat. Mhm. Und da musste ich mich dann auch erst, ich sag mal, etwas einfühlen und etwas inspirieren lassen, also durch internationale Verkostung der einzelnen Rebsorten, beziehungsweise auch, natürlich endet man irgendwo auch mal eine Bruchlandung. Es funktioniert nicht immer alles so gleich auf Anhieb, aber das macht es eigentlich auch wiederum der Reiz oder auch, ich sag mal, die Energie, wo man dann reinsteckt, dass man dann immer irgendwo auch das Optimum will.
Mhm. Aber wollt ihr denn jetzt, seid ihr in einem Stadium, wo ihr herausfinden wollt, welche dieser neuen Rebsorten hier in der Pfalz für euch am besten ist? Oder habt ihr schon eine definitive Auswahl gefunden? Also wisst ihr schon, Nebbiolo ist die Zukunft? Oder heißt es, warten wir jetzt noch mal 3-4 Jährchen ab, wie sich das entwickelt und dann entscheiden wir das? Weil es ist ja immer ein langer Zeitraum, wenn es um neue Reben geht.
Wir haben quasi, ich sag mal, die Rebsorten gepflanzt und haben uns im Vorfeld schon was dabei gedacht. Mhm. Quasi, wir haben uns ganz lange mit dem Boden, mit dem Klima, mit unserem, ich sag mal, Terroir beschäftigt, welche Rebsorten passen wohin, in welchen Weinberg was passt. Und Ich glaube, wir haben jetzt, ich sag mal, den perfekten, ich sag mal, Rebsortenspiegel für uns, für die Pfalz, quasi gepflanzt, und haben auch, ich sag mal, 2-3 neue Rebsorten die letzten Jahre nochmal zusätzlich gepflanzt, weil wir gemerkt haben, da fehlt uns ein bisschen was. Und also es ist kein Versuch mehr.
Okay, was waren das die letzten Rebsorten, die ihr jetzt gepflanzt habt? Was ist dazu
gekommen? Haben uns, ich sag mal, so ein bisschen, ich sag mal, verliebt in das Thema Rosé. Und wir hatten, ich sag mal, Grenache und Syrah. Hatten wir, ich sag mal, quasi schon, ich sag mal, schon lange gepflanzt, vor allem Syrah. Und haben jetzt mit Absicht quasi Cinsault gepflanzt, um quasi speziell für Rosé. Und Emilio Rosé ist so, ich sag mal, so ein Herzensprojekt. Und haben jetzt quasi die letzte Rebsorte war Semillon, die wir noch gepflanzt haben, im Weißen quasi als Partner für ein Sauvignon Blanc.
Den Emilio finde ich richtig gut.
Nee, ich wollte auch gerade sagen, ist ein richtig, richtig guter Rosé, den man wahrscheinlich auch blind verkostet überhaupt nicht
überhaupt
nach Deutschland
nicht
stecken würde.
Genau.
Also ne, weder in die Pfalz noch nach Deutschland.
Und, das ist wirklich mit Absicht, das ist auch das Ziel. Aber auch da, wir wollen Weine, die schmecken. Die jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, nach Bauer schmecken, nicht nach Pfalz schmecken, sondern Weine, die einfach schmecken, egal wo sie her sind.
Aber orientiert an schon, sage ich mal, großen Vorbildern, ne? Also jetzt,
ich meine, was ich sag mal seit, ich sag mal, Jahrhunderten in Frankreich produziert, ist ja nicht schlecht. Ich meine, ich kann mir da ja was, ich sag mal, abgucken. Ich bin mir absolut darüber bewusst, dass ich nicht das Mittelmeer vor der Tür habe. Schön wär's. Das habe ich nicht. Ich habe anderes Klima, ich habe andere Böden. Ich bin die Pfalz, ich bin nicht Südfrankreich. Das ist uns bewusst. Aber warum nicht, ich sag mal, quasi, ich sag mal, mal gucken, was die anderen machen. Und wenn die Sorte dort wirklich gut funktioniert, haben wir für uns gesagt, dazu, das ist die Rebsorte. Und wir haben jetzt mittlerweile sogar noch mehr an Cinsault gepflanzt, weil Emilio wirklich ein Erfolg wurde.
Ja. Aber ich finde, da war dein Beispiel mit Südafrika und Neuer Welt, das ist ja auch interessant, ne? Da fragt ja keiner, woher die Rebsorten eigentlich kommen. Da sind ja auch keine südafrikanischen oder argentinischen oder chilenischen Reben. Die kommen ja auch alle aus dem alten Europa. Und den Ansatz zu übernehmen, das leuchtet mir ein. Das macht Freude.
Wobei du jetzt den Pinotage natürlich vergessen hast. Ne? Das ist ja schon so ein südafrikanisches Eigengewächs.
Nein.
Okay, na gut.
Nee, aber was mich jetzt interessiert, ihr habt diese Vision. Ihr fangt an mit den Reben. Ihr fangt dann irgendwann an, habt die ersten Weine. Du musst das ja umsetzen im Weinberg. Ja? Du setzt das dann marketingtechnisch um. Bei dir dauert es ein bisschen, bis die Reben das Alter haben und die Qualität der Trauben stimmt und so weiter. Aber beim Marketing, das dauert doch auch. War ja nicht eine Idee und sofort zündet die. Wann meinst du, hat es denn angefangen, dass die Leute sagen, jetzt hier, Emil Bauer, da tut sich was, hast du gehört?
Ich glaube, erst in den letzten 2-3 Jahren. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ja, ich sag mal, so in, wo sich der, ich nenne, der Streukreis, der Kundenkreis immer, also größer wird in Anführungszeichen, durch, ich sage, spezielle Marketingmaßnahmen durch Restaurants, wo wir in Kundschaft dazu gewinnen konnten. Also im Endeffekt Multiplikatoren, wo uns im Endeffekt raus auf den Markt streuen. Und wenn sich der Kreis immer, ich sage mal, weiter multipliziert oder erweitert und dadurch gewinnt der Name, ich nenne sie oder die Marke Bauer, immer mehr an Bedeutung oder wird bekannter dadurch. Und
vor allem halt auch ein Profil. Das ist das Wichtige.
Jetzt ist es aber natürlich ja trotzdem so, ihr seid jetzt die 5. Generation, glaube ich, und ihr macht jetzt Weine, die unter anderem heißen My Merlot is not the answer, it just makes you forget the question.
Genau, wenn die Flasche unten ist, weißt du auch, warum er so heißt.
ist schon klar, aber ich sag mal, das ist ja irgendwie, da kollidiert ja eine sehr lange Familientradition mit extremen, sage ich mal, modernen und auch gewagten Ansätzen. Gab es da nicht auch mal einen Zeitpunkt, wo man so vielleicht die Befürchtung hatte, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Bogen nicht überspannen, weil vielleicht kommen wir damit dann irgendwie nicht mehr durch?
Naja, ich meine, ihr seid vorhin, ich sag mal, durch Nussdorf gefahren. Wir sind eine 1500-Zählen-Gemeinde. Da kannst du dir vorstellen, das erste Etikett war Riesling Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Da kannst du dir dann vorstellen, was in einem Ort los ist, wenn die plötzlich Sex aufs Etikett schreiben. Ja. Auch, ich sag mal, die Oma war da überhaupt nicht begeistert davon. Aber das war so, ich sag mal, der Anfang. Wir waren, wir hatten jetzt immer, ich hatte ja ganz, ganz große Visionen. Ich habe gedacht, ich gehe auf die Probein im ersten Jahr, wenn ich daheim bin, und dann mache ich dort das Geschäft meines Lebens. jeder freut sich, dass wir da sind. Naja, ganz ehrlich, kein Hahn hat nach uns gekräht. Wir haben mehr selbst getrunken als ausgeschenkt, waren völlig deprimiert. Ja, ich sag mal, wir kamen heim und außer Spesen nichts gewesen. Und da habe ich mir gedacht, oh, das, so funktioniert es nicht mit der Ausstattung. Wir brauchen irgendwas anderes. Die Rebsorten und Co., das dauert Jahre, bis du da so weit bist. Das heißt, uns blieb dann quasi nur der Marketinghebel für einen Anfang. Weil, wie gesagt, ich habe es ja erwähnt, meine Eltern waren noch, ich sag mal, relativ jung. Alex Familie, ich mit Familie. So, plötzlich musst du drei Familien irgendwie ernähren. Und dann haben wir quasi, ich sag mal, diesen Marketinghebel genommen. Ein Jahr später hatten wir dann Riesling Sex Drugs and Rock. Nee, das war zwei Jahre. Das zweite Jahr war auch noch relativ schlecht, weil wir so weit noch nicht waren. Und dann im dritten Jahr hatten wir dann Riesling Sex Drugs dabei. Plötzlich haben die uns beinahe den Stand eingetreten. Das war so die Anfangszeit auch von Facebook und Co. Das hatte jemand gepostet bei Facebook. Und plötzlich stand der Stand wirklich bumsvoll und es gab kein Halten mehr. Das war neu, das war ungesehen und plötzlich wollte jeder diese Weine. Es hat dann so gut funktioniert, dass wir, ich sag mal, weitere Weine, wie jetzt auch zum Beispiel den Mellow Answer dazu gemacht haben. Haben aber bei uns, ich sag mal, was wir anders gemacht haben, hatte ich vorhin erwähnt, wir hatten eine Strategie, weil du auch gemeint hast, mit Bogen überspannen. Wir wollten nie zum Trend werden. Weil Trends sind schneller vorbei, als sie da waren. Und nach einem Trend von, nichts Schlimmeres als ein Trend von gestern, der ist heute nichts mehr wert. Deshalb, wir haben es begrenzt auf, ich sag mal, die 11, 12 Weine mit diesem Label. Und das haben wir uns, ich sag mal, wirklich auch schützen lassen bis hoch in die Decke und gucken wirklich, dass die Marke ganz, ganz sauber gehalten wird, dass da, ich sag mal, nichts mit dem Preis gemacht wird, nicht irgendwo groß verschleudert wird, sondern dass die Marke einfach sauber ist. Mehr Sprüche gibt's auch nicht, es sei denn, du möchtest ein individuelles Etikett, was möglich ist, aber das ist dann dein Spruch, aber nicht meine, und das war's, also dass es auch nicht inflationär wird. Dass wir jetzt nicht jede Woche irgendwie einen neuen Spruch, und irgendwann hat sich das, ich habe gedacht, da wäre ein Wear-Out-Effekt bedeutend schneller, aber zum Beispiel Riesling Sex Drugs oder
Sauber-Terrorist. Bullshit.
Bullshit.
Das sind mittlerweile Marke.
Das sind Marken, die laufen von der, die Leute kennen das, und eine Marke gibt halt Halt, gibt Vertrauen, deshalb nehmen das die Leute auch. Und dann schmeckt's auch noch.
Ja, genau. Und das, finde ich, ist nämlich ein wichtiger Punkt. Denn wenn man euer Gesamtsortiment anschaut, dann sind das ja nicht nur diese, ich nenne sie jetzt mal Labelweine, sondern es gibt dann auch, sage ich mal, nochmal so ein Premium-Sortiment. Genau. Und das finde ich total clever gemacht, weil das ist schon für mich auch eine Gefahr bei Wein, wo, sage ich mal, dass das Etikett durch den Witz und Einfallsreichtum und so weiter vielleicht fast wichtiger wird als der Inhalt, ja, dass man dann, sage ich mal, noch ein anderes Sortiment hat, was wirklich auch ja richtig ernstzunehmend ist, was die Qualität angeht. Genau, ja. Weil sonst hat man so ein bisschen, glaube ich, ne, die Gefahr, dass ja gar nicht so darauf geachtet wird oder ihr gar nicht, sage ich mal, für die Qualität so geschätzt werdet, sondern eher nur so für diese Marketing.
Am Anfang waren wir, ich sag mal, die mit den witzigen Etiketten.
Ja, genau.
Ich sag mal, Alex und ich haben eine Profilneurose, at its best. Und das war, ich sag mal, wir wollten
eigentlich. Du wolltest nicht ernst genommen.
Ja, wir wollten nicht die immer sein mit den witzigen Etiketten, sondern auch die mit der, ich sag mal, geilen Qualität in der Flasche. Und ich glaube, das haben wir, ich sag mal, früher gemacht als teilweise auch der Wettbewerb. Wir haben diese Etikettenbeine nach wie vor, haben aber parallel uns quasi so ein Universum aufgebaut oder auch mit den Rebsorten quasi, mit dem ganzen Spektrum, um das Thema Qualität nachzuschieben.
Es gibt noch die Gutsweine, die Ortsweine,
genau,
Selektionsweine, nennt ihr das?
Genau, dann, quasi ab den Ortsweinen macht es dann richtig Spaß. Das ist, ich sag mal, Handwerkskunst pur und die Selektionsweine ja eh. Zum Beispiel, wir haben einen Selektionswein, Nebbiolo, das ist so wirklich ein Dauerläufer, der macht aber halt auch erst Spaß so ab 10 Jahren. Und dann fängt es an, ich sag mal, wirklich Spaß zu machen, zu trinken. Und dann merkst du auch, dass es, ich sag mal, wirklich richtig, richtig gute Qualität ist, die da im Glas ist. Und das haben wir quasi parallel gemacht. Wir haben die Markenweine, die Labelweine, davon leben wir, haben aber parallel quasi auch, ich sag mal, mit Ortsweine und Selektionsweine ja, eine Nische für uns besetzt mit den neuen Rebsorten, was jetzt mittlerweile richtig, richtig gut funktioniert auch.
Und gibt es da so ein Upselling-Effekt, dass einer mit eurem Grauburgunder angefangen hat aus den Labelwein und landet dann irgendwann beim Nebbiolo?
Ja.
Ja,
genau. Absolut.
Also das heißt, damit baut man schon Vertrauen auf, von dem man dann auch profitieren kann. Ja, dann geht doch die Idee perfekt auf, oder?
Also im Endeffekt, die Labelweine ist, nenne ich es jetzt, die Grundbasis. Mhm. Also da versuche ich die Grundqualität also kontinuierlich immer gleich zu halten. Auch Jahrgangsschwankungen irgendwo auszuschließen. Mhm. Also das muss immer super Qualität sein,
gedacht, ne?
Zu gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann ist im Endeffekt der Sprung zu den Ortsweinen oder Selektionsweinen eigentlich gar nicht mehr groß. Aber da kann ich nochmal ganz individuell im Endeffekt den Kunden irgendwo für seinen Gusto, was er für top empfindet, nochmal rauspicken und nochmal irgendwo richtig platzieren.
Und hat sich denn dann auch 2012, als das dann alles startete mit, wir müssen mehr Wert auf Marke und Marketing und so weiter legen, hat sich denn dann zu dem Zeitpunkt auch richtig was im Keller und im Weinberg auch verändert? Also gab es da dann auch so einen Punkt, wo ihr sagtet, ja, da müssen wir jetzt auch nochmal irgendwie neu drüber nachdenken?
Ja gut, im Endeffekt das komplette Erscheinungsbild musste irgendwo danach angepasst werden, also durch komplette Modernisierung von, ich nenne es jetzt als Stammhaus, über Keller, über Produktionsanlage. Also so, dass das dann auch die Wertigkeit im Kunde, wenn er auf den Hof kommt, rüberbringt, um das ganze Küche irgendwo als Einheit abzubilden.
Machst du den Wein, sage ich mal, jetzt immer noch so wie vor dieser Zeit? Oder?
Nee, natürlich nicht. Also irgendwo ändert sich auch, ich nenne es jetzt das Geschmacksprofil, beziehungsweise mit dem Alter wird man auch weiser. man tendiert eben dazu, ich nenne es jetzt immer gesundes weniger tun im Vorfeld. Quasi im Jungweinbereich, also früher war also immer Ende, dann schnellstmögliche Verarbeitung, sauberes, komplett alles, also durch natürliche Sedimente, so ganz klarer Most und dann geht er in die Gärung mit Reinzuchthefe. Im Endeffekt, da wird man, ich nenne es jetzt halt, etwas lockerer in der Zukunft, beziehungsweise ja, im Wachsen von der Vision auch, um die Individualität der Rebsorte immer weiter auch in den Vordergrund zu stellen, also um die Natürlichkeit im späteren Wein beizubehalten beziehungsweise rauszuarbeiten.
Hast du denn gleich viel Spaß am Machen eines Labelweines oder eines Selektionsweines?
Natürlich Spaß machen, nenne ich es, tut alles irgendwo auf seine Art und Weise. Ich sag mal, die Labelweine, die sind also relativ geradlinig, ohne Schnörkel, ohne drumrum. Und ab Ortsweinbereich bis Selektionsbereich, da habe ich meine Spielwiese, wo ich sag mal, der Natur freien Lauf lassen kann, beziehungsweise natürlich, das fordert mehr, auch geistig. Bei den Labelweinen ist das eher ein Abarbeiten einer To-Do-Liste und je höher werde ich die Qualitäten werden, umso mehr überlassen wir es der Natur.
Aber man darf natürlich den Einstieg.
Aber man muss trotzdem eingreifen dürfen.
Man darf den Einstieg natürlich nicht vernachlässigen, sonst funktioniert ja dieser Effekt nicht mehr. Genau. Wenn du den mit dem Einstiegs-Label-Wein nicht überzeugt, dann wird er auch kein Orts- und kein Gutswein und kein Selektionswein probieren.
Genau. Ich sag mal, ich nenne es jetzt salopp, Schlamperei oder was, darf nirgends auftreten. Also das funktioniert nicht. Also ich muss da schon schon sehr stark irgendwo immer mit meinen Gedanken bei der Arbeit sein. Also das heißt, im Ende, ich vergleiche es immer mit einem Bäcker oder einem Metzger. Wenn ein Bäcker die Brötchen verbrennen im Ofen, macht er eine halbe Stunde später oder einen halben Tag später, macht er frische Brötchen. Wenn ein Metzger seine Wurst versalzt, macht er in 2 Stunden wieder eine frische Wurst.
Aber euch?
Wenn ich aber im Keller während der Lese etwas versemmel, dann brauche ich 12 Monate, um das schlechte Produkt irgendwo am Markt zu platzieren.
Ja.
Und das darf mir nicht passieren.
Ja.
Das heißt, ich bin in einem relativ kurzen Zeitfenster, muss ich nicht nur 100%, sondern muss 110-120% bringen. Und das ist sehr fordernd und mit dem Älterwerden auch sehr zehrend.
Ich glaube, ich sag mal, das Erfolg kommt durch die Extrameile.
Mhm.
Ja. Alles andere ist, ja.
Und ihr müsstet ja jetzt eigentlich angesichts der Tatsache, dass man immer wieder liest, ne, Konsum von Wein ist auch eher rückläufig und so weiter und so fort, müsst ihr ja eigentlich wirklich froh mit der Entscheidung immer noch sein, so vorgegangen zu sein damals. Denn jetzt, sage ich mal, seid ihr natürlich ganz anders positioniert als viele andere Kollegen. Mhm. Ne?
Ich sag mal, absolut. Ich sag mal, an mir liegt es nicht, dass der Weinkonsum in Deutschland zurückgeht.
Auch nicht.
Und von dem her, nee, aber wir haben mittlerweile, das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich, ich sag mal, ein paar Beine haben, wo wir draufstehen können. Und das ist mittlerweile, ich sag mal, die Rechnung oder die Früchte, das ging alles auf und das funktioniert auch alles. Und ich sag mal, toi. Momentan ist alles gut. Es gibt, ich sag mal, jetzt keinen großartigen Grund zu jammern, sicherlich. Wir merken das auch, dass, ich sag mal, weniger getrunken wird. Aber, wie gesagt, auch wenn, ich sag mal, die Gastronomie vielleicht ein bisschen schwächelt momentan, zum Beispiel der Abhofverkauf, läuft wie noch nie.
Okay, auch interessant.
Aber vielleicht hängen diese beiden Phänomene auch zusammen.
Gastronomie ist für uns, ich sag mal, zum Beispiel ein wahnsinniger Multiplikator immer gewesen. Wenn du gut in der Gastronomie unterwegs bist, ist auch viel daheim los. Und aber wir merken auch, dass die Leute gar nicht mehr so in die Gastronomie gehen. Die machen dann vielleicht mal, ich sag mal, Rheinland oder die Pfalz ist touristisch sehr attraktiv. Das ist jetzt nicht der erste oder nicht der zweite Urlaub, aber so dritt, viert, fünft und sechst Urlaub war ein verlängertes Wochenende. Und dann fahren die Leute aufs Weingut und so wie früher und laden sich den Kofferraum voll.
Absolut.
Und das ist,
Jetzt nochmal in Richtung auch Verkauf nochmal weiter nachgefragt. Spätestens seit Corona hat ja fast jedes Weingut einen eigenen Online-Shop. Ihr habt euch jetzt ganz, ganz aktuell und frisch dazu entschieden, eure Weine exklusiv bei weinfreunde.de zu verkaufen, euch um dieses Thema Online-Shop dann in gewisser Weise auch nicht mehr zu kümmern. Das klingt auch schon wieder nach so einem innovativen Schritt, den ich jetzt so von anderen Weingütern auch noch nicht mitbekommen habe.
Das war, ich sag mal, wirklich eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, dass wir, ich erzähle quasi immer das Gleiche, aber wenn jeder das macht, was er am besten kann, und dann funktioniert's und dann wird's auch gut. Wir können online nicht, das ist nicht unser Steckenpferd. Dank, ich sage jetzt mal, Amazon und Co. ist die Online-Welt, die Leute drücken heute auf Bestellen. 5 Minuten später fragen sie, wo das Paket ist. So, wir sitzen jetzt beide, ihr mit euch zusammen, da beantwortet niemand irgendeine E-Mail, da geht auch niemand ans Telefon. Ja. Das ist so, wie es ist. Und deshalb haben wir für uns entschieden, dass quasi die Weinfreunde, der, ich sag mal, ein mega wichtiger Partner sind, für uns der beste Partner für das Online-Geschäft, um das abzudecken. Ihr könnt es. Wir können es nicht.
Ihr habt jetzt ja schon einen extrem langen Weg sozusagen hinter euch gebracht mit vielen Learnings wahrscheinlich, was Weinmarketing angeht. Wenn jetzt so ein ganz junger Winzer zu euch kommen würde, der vielleicht gerade den elterlichen Betrieb übernommen hat, was wäre denn so der Major-Tipp sozusagen, den ihr geben würdet? Vielleicht jetzt mal an euch beide gerichtet und auch gerne nacheinander beantwortet, weil das ist ja wahrscheinlich auch nicht der gleiche Tipp.
Ich würde sagen, lass die Finger davon.
Das ist aber jetzt sehr demotivierend. Komm, da muss noch was gehen.
Nein, es sind, ich sag mal, momentan wirklich, ich sag mal, sehr, sehr herausfordernde Zeiten. Aber ich glaube felsenfest dran, man kann Erfolg haben, wenn man anders ist als andere. Und ganz ehrlich, ich brauche jetzt aktuell nicht mit dem 385. Riesling kommen oder mit dem 594. Grauburgunder. Irgendwie mach was anderes. Sei anders als die anderen, egal ob traditionell oder modern, mach's einfach nur anders und sei anders als die anderen und dann kommt der Erfolg.
Ich finde, gerade ihr zeigt ja auch, dass traditionell und modern oder innovativ und traditionell sind ja keine Widersprüche an
genau.
der Stelle.
Ich meine, das siehst du ja bei uns.
Befruchtet sich ja
genau. Wenn du jetzt bei uns im Betrieb gehst, wir haben quasi immer probiert, dass wir, ich sag mal, die Tradition mit der Moderne verbinden. Wo wir jetzt hier, ich sag mal, sitzen, das war früher der Pferdestall. Ich sag mal, die Tische sind aus alten Holzfässern gemacht. Die Wände, das sind noch quasi die alten Wände mit modernen Möbeln. Also wir haben quasi immer probiert, egal bei was, die Tradition mit der Moderne zu verknüpfen oder zu verbinden. Mhm.
Alex, du noch einen Tipp? Du hattest jetzt viel Zeit, um nachzudenken.
Ja, wie gesagt, also wenn ich jetzt Auszubildende, also momentan auch wieder gerade der aktuelle Jahrgang, also was ich denen mitgeben würde oder kann, sie sollen ihren eigenen Weg gehen. Also sie sollen sich selbst in die Augen schauen können und nicht irgendwas nachmachen, sondern das, wozu sie, ich nenne es Interesse oder ihr Können, individuell feilen und das machen, was sie am besten können. Ja. Und ich sage mal, man muss sich in der Weinbranche, denke ich, heutzutage nicht verbiechen oder irgendwas komplett Neues machen, aber im Endeffekt, die eigene Handschrift soll immer irgendwo im Vordergrund stehen. Wie du das machst, das ist völlig Wurst. Mhm. Aber du musst im Endeffekt, oder man muss im Endeffekt hinten dran stehen können, ja, mit einem ehrlichen Gesicht. Und das ist im Endeffekt das, was wir im Endeffekt auch verfolgen oder auch versuchen, unsere Kunden oder wenn wir jetzt Präsentationen oder Veranstaltungen haben, authentisch zu sein. Mhm. Also, das ist auch, sagen wir, was der Martin angesprochen hat mit Tradition und Moderne. Das soll alles irgendwo, ich nenne es immer, wie unser Wohnzimmer sei. Mhm. Also wir wollen den Wohlfühlcharakter. Mhm. Wenn ich hier sitze, also ich könnte jetzt auch hier mit den Gummistiefel und mit der Küferblues oder irgendwas sitzen, dann würde ich mich hier genauso wohlfühlen wie mit dem Anzug. Mhm. Und das im Endeffekt so rüberzubringen, dass der Kunde sich heimelig fühlt, das ist extrem wichtig. Und dann schmeckt auch der Wein ganz anders dann dort dazu.
Und da bei dem Stichwort Wohlfühlen, wenn jetzt jemand hier euch neu kennenlernt und euch vielleicht hier auch besucht, was wäre so eine Flasche, die ihr spontan auf den Tisch stellen würdet, damit der Kunde oder Interessent euch besonders gut und direkt kennenlernt?
Ich würde ihm zum Beispiel eine Flasche Ortswein auf den Tisch stellen, und zwar Semillon. Das ist momentan wirklich, viele fragen dann immer mit Lieblingskindern. Wir haben keine Lieblingskinder von unseren fünf Kindern, aber ich sag mal, so ein Lieblingswein gibt's dann doch. Bei mir ist es momentan Semillon, außer der Emilio, weil er einfach, er vereint so viele, ich sag mal, er hat einen schönen Schmelz, eine schöne Fruchtigkeit und ist momentan bei uns, für mich, das Highlight. Das würde ich jedem Kunden auf den Tisch stellen, auch wenn wir ganz, ganz wenig nur davon haben. Aber
man muss
es probiert haben, finde ich. Und auch da, du glaubst es nicht, dass es Pfalz ist. Du glaubst es nicht, dass es Deutschland ist. Du denkst, es ist woher auch immer, aber nicht hierher.
Und bei dir auch Semillon der Favorit, oder?
Nein,
das kam deutlich. Okay.
Nee, also wie gesagt, also wie der Martin auch schon gesagt hat, also Lieblingskinder, Lieblingssorte, also bei mir ist im Endeffekt jede Sorte wird gleich behandelt. Natürlich, ich bin Launetrinker oder Verkoster. Also bei mir, ich sag mal, wenn ich einen guten Tag gehabt habe, wenn ich sag mal, entspannt bin und Temperaturen passen, dann ist für mich Sauvignon, das ist so im Weißweinbereich meine Leitsorte. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, extrem Stress, ich muss relativ schnell runterkommen, und dann trinke ich lieber doch, ich sag mal so, Nebbiolo, Carmenère, also richtig kräftig, mit Power,
schnelles
Downsizing.
Kann ich nachvollziehen. Eine Frage, die mich auch sehr interessiert, ist, wie weit sozusagen auch für euch das Thema Marketing oder, sage ich mal, der Blick auf den Konsumenten gehen kann, wenn es auch, sage ich mal, ja, nach eurem persönlichen Weingeschmack irgendwie geht. Also, um es mal ganz konkret zu sagen, Primitivo mit 10 Gramm Restzucker und mehr wird ja sehr, sehr gerne getrunken in Deutschland. Also richtet ihr, sage ich mal, euch, egal was kommt, nach dem Konsumenten, nach der Nachfrage, nach dem, was ihr gerade glaubt, was in ist? Oder sagt ihr auch, nee, das muss schon uns persönlich auch wirklich gut gefallen?
Naja, ich meine, ich sag mal, wer sind wir, dass wir die Leute, ich sag mal, erziehen müssen in, oder erziehen? Ich sag mal, das steht uns, ich sag mal, nicht zu, in Anführungsstrichen. Ich meine, wem, ich sag mal, ein Primitivo mit 10 Gramm Restzucker schmeckt, dem schmeckt es. Und da gibt es ja, ich sag mal, ganz, ganz viele Leute, wie man sieht und merkt, dass zum Beispiel, ich sag mal, unsere Hauptsorte ist und bleibt momentan, ich sag mal, der Grauburgunder. Und für mich ist aber zum Beispiel ein Semillon oder auch ein Riesling, trinke ich bedeutend lieber als ein Grauburgunder. Aber ich sag mal, wir leben halt aber auch tatsächlich vom Grauburgunder und das hört sich jetzt wirklich, ich sag mal, doof an. Auch wir haben, ich sag mal, Familien, wir haben eine Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber. Natürlich müssen wir gucken, dass, ich sag mal, eine gute Flasche Wein ist eine Flasche Wein, die verkauft ist. Die auch, ich sag mal, und vor allem mir ist es am allerliebsten, wenn sie wieder gekauft wird und wieder gekauft und nochmal gekauft wird, dann weiß ich, wir haben, ich sag mal, ganz, ganz viel richtig gemacht. Und aber ganz ehrlich, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, was ihm schmeckt. Wir haben zum Beispiel auch, ich sag mal, einen Muscateller Feinherb auf der Weinliste. Ich habe in meinem Leben noch nie einen feinherben Wein getrunken. Aber es gibt, ich sag mal, ganz, ganz viele Leute, die das wahnsinnig gerne trinken. Alles gut.
Ja, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem.
So sieht's aus.
Angler, und das, ihr verdient damit euer Geld.
Genau, oder ich sag mal, ne? Auch das Thema also alkoholfrei.
Lieber, also ich sag mal, in Schönheit sterbe, bringt keinem was. Nee, das funktioniert nicht in der unternehmerischen Tätigkeit oder Unternehmerwelt.
Ich muss einmal noch zurückkommen zu den Etiketten. Mhm. Es gibt ja dann auch ein Etikett, mit dem ihr euch gegen Rassismus wendet. Wie viel Gegenwind hat es denn da gegeben und wie viel Schmäh und
Da gab es schon einiges. Aber wie gesagt, das Etikett ist ja quasi ist immer entstanden. Alex war längere Zeit im Ausland, ich war längere Zeit im Ausland. Wir kamen uns nie als Fremde vor. Wir wurden nie schlecht behandelt. Leider ist es, ich sag mal, mittlerweile so bei uns, ich sag mal, in Deutschland, dass, ich sag mal, das ganze Thema, ich sag mal, Fremdenfeindlichkeit und, ich sag mal, aktueller ist denn je. Und das war quasi damals das Etikett. Jeder denkt ja, das wäre erst, ja, wir machen das erst seit 3-4 Wochen irgendwie. Aber das Etikett gibt es jetzt in der Form seit über 10 Jahren.
Mhm. Und sag gerade bitte nochmal, was da draufsteht.
If you are racist, a terrorist or just an asshole, don't drink my Sauvignon Blanc. Dazu stehen wir. Und da gab es ganz, ganz viele, ich sag mal, E-Mails, Anrufe und. Aber entweder, ich sag mal, du hast die Eier oder du hast sie nicht. Und wenn du sie nicht hast, dann lass es. Wir stehen dazu und wir ziehen es durch. Ja,
ich finde auch, wer Nebbiolo und Viognier in der deutschen Pfalz anbaut,
genau.
Genau. Was soll der für eine andere Botschaft haben?
Finde ich auch, also, finde ich auch, wirklich.
Nee, vor allen Dingen, wir sind im Endeffekt schon immer gut gefahren. Also wir sind im Endeffekt auch nicht links oder also wir können links oder können rechts, aber so Mitte, so ich nenne es jetzt als Weicheich-Methode, gibt es uns nicht. Mhm. Entweder man will uns oder man will uns nicht, fertig. Mhm.
Das heißt, dieses Polarisieren hat auch positive Effekte im Sinne von, wir entscheiden uns bewusster für jemanden.
Absolut, genau. Absolut, ja.
Ja, dann haben wir so zum Abschluss unserer bei Anruf Weinfolgen mit Gästen immer die ganz klassische Frage nach dem Inselwein. Und die können wir ja dann heute auch direkt zweimal stellen. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid auf einer einsamen Insel. Es sind dann jetzt tatsächlich zwei Inseln, sonst wird es unfair. ihr habt einen super Weinkeller.
Zwillingsinseln.
Ja, genau. Ihr könnt euch auf jeden Fall mindestens zuwinken. In diesem Weinkeller gibt es auch unbegrenzt viele Flaschen, allerdings wirklich nur von einem Wein, am liebsten sogar nur von einem Jahrgang. Schafft ihr es? Ich weiß, es ist schwierig, einen Wein zu benennen, der muss auch nicht von euch sein, ist völlig egal, aber das ist dann der einzige, den ihr sozusagen euer Leben lang zur Verfügung habt.
Ich kann das ganz, ganz schnell beantworten. Bei mir wäre es Rosé, weil ich sag mal, irgendwann saufe ich mich tot an Rosé. Das geht sommers wie winters. Es geht zu jedem Essen. Es geht auch einfach so. Ich würde den ganzen Keller voll Rosé legen.
Okay, und dann wahrscheinlich ganz konkret euren Emilio wahrscheinlich, ne?
Den auch, aber es gibt auch andere gute Rosés.
Ja, aber du darfst ja nur einen auswählen.
Dann würde ich Emilio mitnehmen.
Ich sehe schon, da wird es schwieriger.
Ist doch wieder sowas wie ein verkapptes Lieblingskind jetzt die Frage. Ne? Also.
Schwierig, ja. Weil es gibt so viel Gutes. Hm.
Aber wir können ja mal anfangen, helfen. Weißwein,
nee.
Rotwein?
Ja, nee, also im Endeffekt, also Sorte bedingt, ja, Sauvignon, das auf jeden Fall. Und dann im, sagen wir, im Selektionsbereich, ja, eher dann Insomnia.
Okay.
Das passt.
Ja, das hört sich gut an.
Ich bin bei beiden dabei.
Ja, ich komme auch mal vorbei.
Inseln dann abwechselnd. So.
Ja, genau. Genau. Ja, wunderbar. Vielen Dank euch beiden, Alex und Martin. Hat Spaß gemacht und ich glaube, wir haben wieder jede Menge dazugelernt und vielleicht auch ein paar hilfreiche Tipps. Die jungen Winzer und Nachwuchswinzer wurden ja jetzt doch ein bisschen dann nochmal motiviert. Und ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, und wir haben eine ganz neue Definition von Etikettentrinker bekommen heute. Ne?
Stimmt.
Muss man ja auch mal sagen. Es war sehr, sehr, sehr spannend, euch zuzuhören. Und das ist nur einer der Gründe, warum ich mich ungeheuer freue, wenn es das nächste Mal wieder heißt.
Bei Anruf Wein.